Stellen mal so auf. Wenn ich hier predige, dann bin ich nicht besser als hier, heiliger als hier, dann gilt die Predigt genauso für mich. Ja, ich bin nicht außerhalb des Wortes Gottes, ich bin genauso unter dem Wort Gottes wie jeder andere. Ja. Das ist nur mein Dienst, das zu predigen, dann auch frage ich besser. Und das, was da in der Predigt steht, ist für mich genauso. Gut, ich möchte ein bisschen was erzählen. Wir hatten vor ein paar Wochen ein Leitungstreffen. Ja, wir treffen uns entweder über Zoom oder hier oder bei der Margit und beim Helmut und hatten vor ein paar Wochen so ein Leitertreffen. Und haben uns unter anderem auch über die Josa-Predigtreihe unterhalten. Und da ist so eine Frage aufgekommen, die geheißen hat: Was ist anders geworden im Volk Gottes, damit es aus der Wüste in das Heilige Land kommen muss? Oder durfte? Ja, kommen konnte, kommen durfte. Und in meinem jugendlichen Überschwang habe ich einen Satz rausgeschoben. Und zwar habe ich gesagt, es ist ja ganz einfach. Das ungehorsame Xindo ist in der Wüste abgekratzt. Und uns ist es genauso gegangen wie euch jetzt. Wir haben es übergelassen.
Ja? Und dann hat Gott uns erwischt.
Das Problem ist, ja, das Problem ist, mich hat das nicht losgelassen. Ich habe darüber weiter nachgedacht, darüber gebetet und wie man es genau nimmt, ist das. Die Wahrheit. Das sich geändert hat, war, das ungehorsame Xindo ist in der Wüste abgekratzt. Und erst dann durfte das Heilige, das Volk Gottes in das Heilige Land, in das gelobte Land. Und das ist eigentlich eine steile Ansage. Es durfte keiner von denen, die ungehorsam worden sind, und inklusive Aaron und Mose. Mose, der größte Prophet, steht so in der Bibel, der größte Prophet, der dem Volk Gottes gegeben wurde, der bleibt außerhalb. Aaron, der Priester, von dem allen anderen Priester abstammen. Ja, aaronitische Priester, der höchste Priester, der bleibt außerhalb des gelobten Landes. Gehorsam geworden. Es gibt zwei Leute aus dieser Generation, die sozusagen aus Ägypten rausgezogen sind, die hinein dürfen. Das ist der Kaleb und der Josua. Die beiden, die gehorsam geblieben sind. Wenn man es also genau nimmt, dann könnte man sagen, ungehorsam gegenüber Gott führt in die Wüste. Und letztendlich zum Tod. Und Gehorsam gegenüber Gott führt ins gelobte Land. Ich weiß, dass wir Österreicher mit Gehorsam eine verhängnisvolle Geschichte haben. Wir Österreicher waren gehorsam einem Regime gegenüber, das viel Leid in die Welt gebracht hat. Das einen Krieg über die Welt gezogen hat, das unendliches Leid über Europa gebracht hat, das unendliches Leid über das Volk Gottes gebracht hat. Da waren wir gehorsam. Wir sind willige Mittäter geworden. Deswegen ist für uns das Wort Gehorsam, ist für uns Gehorsam etwas Negatives. Ja? Ich will nicht gehorsam sein. Denn Gehorsam sein ist böse. Das ist das, was in uns drinnen steckt. Auch wenn es, dass ich mit unserer Kultur sozusagen in uns hineingelegt worden ist. Gehorsam ist böse. Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden. Auch dieser Ausspruch. Ja? Also nicht gehorsam zu sein, ist gut. Wir haben genauso auch eine Geschichte mit unserer Kirche, nicht nur in der katholischen Kirche, wodurch Gehorsam gegenüber Vorgesetzten Verbrechen vertuscht worden sind. Verbrechen gegenüber Kindern, gegenüber Jugendlichen. Gegenüber kleinen Menschen, die ihnen anvertraut werden. Da hat Gehorsam dazu geführt, dass diese Verbrechen weiter geschehen haben können. Ja, auch da ist Gehorsam etwas Negatives geworden. Und wenn wir über Gehorsam Gott gegenüber sprechen, dann müssen wir das im Hinterkopf behalten. Ja? Nicht nur, wenn ich fühle, wenn ich das Gefühl habe, das ist etwas Negatives, Gehorsam. Es kommt darauf an, wem gegenüber ich gehorsam bin. Es wird aufgefallen sein, dass ich mir gesagt habe, Gehorsam gegenüber Gott. Es gibt Regime, da sollen wir nicht gehorsam sein. Es gibt Menschen, da sollen wir nicht gehorsam sein. Aber Gott gegenüber ist das ein Überlebensregel, wenn das geht. Ich habe mich auf die Suche gewagt in der Bibel, ist Gehorsam wirklich so wichtig? Ist Gott Gehorsam wichtig? Braucht das überhaupt genug? Wir haben ja die Gnade. Wir brauchen doch keinen Gehorsam. Und da habe ich mir angeschaut, 1. Samuel, das Kapitel 15. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, sondern ich werde das erzählen und werde drei Verse daraus vorlesen. Ganz wichtig. Einige werden das kennen. 1. Samuel, Kapitel 15, es geht um den König Saul. Saul wird von Samuel zum König gesalbt und Saul bekommt einen Auftrag. Und der Auftrag ist, er soll das Volk der Amalekiter sozusagen, er soll Krieg führen, soll sie besiegen und soll den Bann über ihnen ausführen. Ja, also, Samuel sagt ihm das, dort ist die Stadt der Amalekiter und Saul hebt Soldaten aus. Die Bibel sagt, es sind 210.000 Soldaten. Dann schickt der Saul Leute aus, Boten zu einem Volk, die in der Nähe der Amalekiter sich lagern, die Keniter. Schauen wir mal nach, dass ich euch einen Blödsinn erzähle. Ja, die Keniter, und denen wird gesagt, bitte geht von dort weg, damit euch nichts passiert. Denn diese Keniter, die waren barmherzig gegenüber den Israeliten. Warum sollen die Amalekiter überfallen werden? Ja, es gibt die Geschichte, also Israel ist aus Ägypten rausgezogen und musste nachher in die Wüste. Und wie die Israeliten durch die Wüste ziehen, haben diese Amalekiter die Nachhut überfallen. Und zwar haben die Nachhut sind die, waren die Menschen, die Alten, die Kranken, die Schwachen. Und haben die überfallen und haben die niedergemetzelt. Und das ist eine ewige Feindschaft sozusagen zwischen dem Volk Gottes und den Amalekitern. Und Gott gibt sozusagen dem ersten König Israels den Auftrag, vernichte dieses Volk. Das hat die Schwächsten angegriffen, die Hilflosesten, die Wehrlosesten. Und ich gebe dir den Auftrag, vernichte. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, da steht, es soll alles vernichtet werden, was denen gehört. Es soll kein Besitz übrig bleiben. Es sollen die Frauen, die Kinder, die Männer und es sollen die Tiere getötet werden. Es soll nichts mehr an diese Amalekiter erinnern. Das ist der Auftrag Gottes an den Saul. Saul überfällt die Amalekiter, trägt einen überwältigenden Sieg davon und er zerstört die ganze Habe. Er tötet das Volk, lässt den König über und die besten Nutztiere. Nutztiere, Schafe, Ziegen, Kamele, bla bla bla. Also, ja. Und da kommt jetzt Saul, Samuel in das Lager nach dieser erfolgreichen Schlacht und stellt Saul zu Nähe. Und jetzt lese ich euch diese drei Verse vor, die im Originalzitat gelesen werden. Da steht, Saul sagt, aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder und das Beste vom Gebannten, um dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe an Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegenüber der Stimme Gottes? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widder. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei. Und Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Saul erklärt, warum er sozusagen den König leben hat lassen, warum er gesagt hat, er hat Angst gehabt vor dem Volk, weil die wollten das ja. Und eigentlich hätte er ja die Tiere nur aufgehoben, damit sie dann Gott geopfert werden bei Gilgal. Ja? Und dann hat er den Saul um Vergebung gebeten und gesagt, du bitte, Samuel, geh mit mir mit, wir beten jetzt gemeinsam Gott an, und zwar, um mich nicht zu blamieren. Das ist jetzt meine, ja? Damit ich vor dem Volk gut dastehe, damit du mich nicht blamierst. Das tut Samuel aber nicht. Nein, Gott vergibt dir nicht, geh nicht mit dir mit. Und er geht und lässt sich den König, der Amalekiter, den gewissen Agag vorführen, in Ketten. Und in dem Augenblick, wo er sozusagen diesen König vor sich stehen hat, schnappt er sich ein Schwert und tötet ihn. Und dann verlässt er das Lager und er wird Saul nie wieder gegenübertreten bis zu seinem Tod. Die Christen sind wie Saul durch den Heiligen Geist zu Königen gesalbt. Und Saul verspielt durch seinen Ungehorsam Gott gegenüber den Königtum. Wir könnten jetzt sagen, das ist Altes Testament. Da gibt es Jesus noch nicht. Da ist sozusagen noch niemand gestorben für unsere Sünden. Obwohl man sagen kann, es gibt die Bundeslade schon, es gibt die Stiftshütte schon und so weiter. Also so ganz gibt es nicht. Ja, aber sagen wir mal, das ist Altes Testament. Wer von euch kennt Johannes 3, Vers 16? Wer kennt den Vers auswendig? Genau, laut bitte.
Er hat Gott die Welt geliebt.
Denkst du, sie hat Gott
geliebt? Denkst du, seinen eingeborenen Sohn getan. Und alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben.
Genau, es geht also um den Glaube. Oder? Mhm. Johannes 3, Vers 36, 20 Verse später. Ja, lese ich das vor. Da steht: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Nachzulesen, 20 Verse weiter. Glaube ohne Werke ist tot, kennen wir nirgendwo. Werke heißt Gott gehorsam sein. Nicht das, was ich glaube, sondern das, was Gott sagt. Ich möchte euch noch einen Ausspruch Jesu aus dem Lukas-Evangelium vorlesen. Den Vers habe ich letztes Mal als Einstimmungsvers gesagt. Da steht Lukas 7, 21 bis 23. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr das Gesetz übertretet. Jesus spricht da von Menschen, die ihn Herr nennen. Die in seinem Namen Weissagen, Dämonen austreiben und Wunder tun. Und zu denen sagt er, die kennen ihn. Und deswegen weist er sich nicht an mein Gesetz oder das Gesetz meines Vaters an. Die haben Dämonen ausgetrieben, die haben geweissagt, die haben Wundertaten getan aus ihrem Willen heraus. Und nicht aus Gottes Willen heraus. Sie haben sich nicht an das gehalten, was Gott gesagt hat, sondern ihr Wille war sozusagen an erster Stelle, nicht Gottes Wille. Wie geht sowas? Ja? Wie geht sowas, dass Menschen das tun können. Wir wünschen uns doch in unserer Gemeinde auch, dass Gott Wunder tut, hier bei uns in der Gemeinde. Wir wollen das Wirken des Heiligen Geistes erleben. Wir wollen Heilungen erleben. Wir wollen prophetisches Reden erleben. Wir wollen Dämonenaustreibungen sehen. Und wir wollen Gottes Geist spüren. Wir wollen, dass Übernatürliches geschieht hier bei uns. Wir wollen, dass Gott uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Wir wollen, dass Gott uns von all unseren Krankheiten befreit. Wir wollen, dass er sich um unsere Kinder, Verwandten und Freunde kümmert. Wir wollen, dass er für uns sorgt. Wir wollen, dass er die Natur für das Geistliche bringt. Wir wollen, dass Gott Frieden auf dieser Welt schafft. Wir wollen. Aber was will Gott? Da haben wir keine schönen Antworten. Was wir wollen, wissen wir. Was will Gott? Wo oder wie offenbart Gott, was er will? Zuallererst und am allereinfachsten, um das zu erfahren, ist das Wort Gottes. Wenn ich im Bibelserver eingebe, du sollst, dann bin ich eigentlich schon auf einem recht guten Weg. Ja, da steht, was Gott will. Das wäre dann die allgemeine Dienstbeschreibung eines Christen. Das, was für alle gibt. Möchte ich den speziell für mich zugeschnittenen Willen Gottes erfahren, dann habe ich immer noch die Bibel. Und dann gibt es diese sogenannten geistlichen Übungen. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, aber ich kann mich erinnern, wir hatten das einmal als Thema bei uns. Das hat einen Sinn, diese geistlichen Übungen. Wenn ich wissen will, was Gott für mich persönlich vorhat, dann wäre es gut, diese geistlichen Übungen zu machen. Zeit für Gott. In der Bibel lesen, beten, mir Dinge aufschreiben und so weiter. Gemeinschaft mit Gott haben. Denn in dieser Zeit redet er persönlich zu mir. Ich kann es von mir aus sagen, für mich war das so. Gott hat mich geführt in die Bibelschule. Ich war 20 Jahre Mitarbeiter in unterschiedlichen Gemeinden. Das hat Gott mir gesagt in der stillen Zeit. Das ist dein Job. Dort gehst du. Eine weitere Hilfe, den Willen Gottes zu erfahren, ist die von Gott in mich gelegten Begabungen mir anzuschauen. Auch das hat einen Grund, warum ich bestimmte Dinge kann oder manche bestimmte Dinge nicht kann. Ja? Auch das ist ein Zeichen oder ein Weg, den mir Gott vorgibt. Meine Begabungen. Gaben, die der Heilige Geist in mich hineinlegt, ganz besonders. Die sind dazu da, um im Reich Gottes eingesetzt zu werden. Um in der Gemeinde eingesetzt zu werden. Und wenn ich das erkenne und habe, dann muss ich gehorsam sein. Dann muss ich das einsetzen. Dazu sind die da. Die sind nicht da, damit ich habe sie halt, sondern die müssen ausgelegt werden. Wenn ich jetzt, und dann gibt es noch eine vierte Möglichkeit, und der kommt eher selten vor. Da kommt es nämlich vor, dass Gott persönlich kommt. Da kommt Gott und beruft Menschen ganz persönlich. Aber das entscheidet Gott, wie er das tut, warum er das tut und bei wem er das tut. Und wenn ich mir so anschaue, wo Gott das persönlich macht, dann ist das eine Berufung zu einem Dienst, den sich, glaube ich, nicht jeder wünscht. Wenn Jeremia es so berufen war, zum Beispiel. Ein Jesaja, ein Mose. Ja, viele große Propheten in der Bibel sind so berufen. Jesus hat die Stimme Gottes direkt gehört, als Gott sein Vater erschien. Und das waren keine einfachen Dinge. Wenn wir jetzt den Willen Gottes erkannt haben, dann liegt es an uns, den auch zu tun. Ja? Römer 12, Vers 3. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Oder Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Ich weiß, dass das jetzt ziemlich eine harte Angelegenheit ist, was ich da gesagt habe. Und ich möchte euch eine kleine Ermutigung noch mitgeben. Wir haben einen Gott, der gnädig und barmherzig. Gott weiß, dass wir nicht perfekt sind. Und Gott weiß, dass wir Dinge nicht auf Anhieb schaffen. Er kennt mein Herz. Gott ist gnädig. Und er sieht, ob ich gehorsam sein will. Ja, Gott will, dass ich gehorsam sein will. Das ist das, was er braucht. Und alles andere darf ich bitten. Herr, gib mir ein gehorsames Herz. Ich möchte dir gehorsam sein. Bitte hilf mir, dass ich das schaffe. Ja, Gott will, dass ich will. Alles andere kann ich nicht. Darf ich von ihm erbitten und ich darf mit ihm unterwegs sein und darf Gott darum bitten, dass er all diese Hindernisse wegnimmt, warum ich ihm nicht gehorsam sein kann. Wer mehr zu dem Thema lesen möchte, das steht in 3. Mose, Kapitel 26, Verse 1 bis 39. Die predige ich nicht, denn ich habe von Gott etwas gesagt oder gezeigt bekommen. Ich hatte das Gefühl, ich baue zu Hause ein Messer. Ja? Ich habe das in der Früh in die Hand genommen, um es mir anzuschauen. Dann hat Gott gesagt, lege das weg und nehme es nicht mehr in die Hand, bis die Predigt vorbei ist. Ich bin immer noch zu Hause an der Stelle, wo ich es abgelegt habe. Und metaphorisch ist dieser Bibeltext ein Messer, was ich jetzt vorgelegt habe. Ja, 3. Mose 26, das ist ein Messer. Und ich habe es deswegen nicht in die Predigt aufgenommen, weil Gott mir das gesagt hat. Ja. Ich möchte meine Predigt mit einem Gebet abschließen, das jeder Christ kennen sollte. Und zwar, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Danke für deine Predigt. Eigentlich ist vor ein bisschen Zeit, bevor wir das Abendmahl einnehmen, würde ich ganz gern, Stella, könntest du ein Lied spielen, dass man ein bisschen in die Stille geht, dass wir uns selber fragen, wie schaut es bei uns mit dem Gehorsam aus? Und wo wir gut fahren und irgendetwas ist, dass man das Gott Falls ihr Gebet braucht, könnt ihr euch jemanden suchen, eine vertraute Person, und ihr müsst ihn bekennen, das wäre ich gern da, oder wird Andreas, oder wir zum Beten, und dann werde ich die Einsatzworte sprechen fürs Abendmahl.
Lebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Deinetwillen, Herr, lege ich alles vor dich hin. Das, was ich mir erträum, was meine Rechte wären, ich gebe alles auf, für dein neues Leben, Herr. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Gebe ich dir mein ganzes Leben, gebe ich dir, oh, gebe ich dir. Ich sing dir dieses Lied. Und ich warte vor dem Kreuz, was die Welt sich wünscht, verliert all seinen Reiz. Ich will dich kennen, Herr, und deine Herrlichkeit, die Freude, die du teilst, sogar in deinem Leid. Das Leben gebe ich dir, gebe ich dir. Thank you.
Selber entscheiden, wann er nachgehen möchte. Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe. So oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen, den Kelch mit Wein, reichte seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der Neubund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr das Brot esst und den Wein, den Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Blut für euch getan hat, bis jetzt.
Werde ich mit Lobpreis erfüllt.
Leben hin. Danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, mein Freund. Ich danke für das Kreuz, oh, ich danke für das Kreuz, ich danke für das Kreuz, mein Freund. In den Tod und du hast mich mit neuem Leben reich beschenkt. Nun stehe ich staunend vor dir. Nun stehe ich staunend vor dir. König der Himmel, dort werde ich knien und werde ich an die Gnade meiner Rettung denk, werde ich mit Lobpreis erfüllen, werde ich mit Lobpreis erfüllen. Nun steh ich staunend vor dir. Nun steh ich staunend vor
zum Schlusssegen kommen, habe ich vorher angekündigt, es gibt für die Person eine Überraschung für uns. Ja, habt ihr dann wirklich davor bitten?
Ja. Überraschung!
André, und ihr als Gebets, also als Gemeindeleitung, wäre es ja nicht.
Das ist auch nicht.
Ja, ich glaube, du bist heute das letzte Mal da, das ist schon gesehen. Und konnte ich natürlich nicht gehen lassen ohne Segen.
Oh.
Ja. Und
aber ich wollte es erklären, was
überhaupt
bedeutet.
Vielleicht ja. Achso, ja. Achso, ja, egal, der mich vielleicht dann, ja.
Ja. Ja, genau. Nächsten Samstag bin ich das letzte Mal hier bei euch. Ich beginne am 22. April, das ist ein Freitag, am Abend eine Ausbildung. Und die ist jede Woche am Freitag am Abend bis 22 Uhr und den ganzen Samstag. Deswegen werde ich nicht in den Gottesdienst kommen können. Und das zieht sich hin bis Ende April. Und ich schließe dann
November.
Ab. Ende April?
Ah, Entschuldige, Ende November. Also es beginnt im April und bis Ende November.
November mit einer kommissionellen Prüfung, die ich bestehen werde.
Genau.
abgeschlossen. Und aus dem Grund bin ich jetzt längere Zeit nicht unter euch so im Setting. Und wenn ich Zeit habe oder so, bitte ruft mich an, ermutigt mich. Vielleicht können wir uns unter der Woche am Abend irgendwie sehen, weiß ich nicht. Das wäre sehr schön. Danke.
Und in der Zeit macht die Praxis natürlich auch Pause vom Leitungsstil.
Ah ja.
Weil es viel zu viel wäre sonst.
Ja.
Also es ist eh schon Job und Lernen und Studieren quasi.
Ja.
Und das wäre sonst alles viel zu viel. Mhm. Genau. Wir wollen dich gern sehen, wenn du diese Zeit hast.
Aber was wäre ein... Was wäre eine Schule oder was auch immer ohne Schuppenfeld?
Schaut, was ich bekommen habe.
Eine Schulhütte.
Eine Schulhütte mit 52. Ich sag's euch, es ist nie zu spät.
Wow, vielen, vielen Dank. Das ist echt so schön von euch.
Danke,
danke,
danke, danke. Und eigentlich wollen wir uns dich noch segnen.
Genau.
Wenn Sie wollen,
genau.
Ja, Babsi, wir segnen dich für diese Zeit des Arbeitens und Lernens und wir segnen dich mit wirklich guter Auffassungsgabe, guter Lernzeit, ja? Dass du das alles gut aufnehmen kannst. Und in Jesu Namen wirst du diese Prüfung schaffen. Ja. Wir sprechen dir das zu.
Ja.
Und wir sprechen auch aus über dir, dass du keine Angst haben musst, dich nicht fürchten musst. Gott ist mit dir. Dann wirst du dir schenken, dass du das alles schaffst.
Mhm.
Und ja, ich bete einfach, dass es nicht zu viel wird, dass es das richtige Maß ist.
Ja.
Auch wenn es nach sehr viel klingt, aber dass es gut gewächtigt ist.
Mhm.
Wir sehen nämlich mit Frieden über diese Lebensphase mit Erfolg und gutem Leben.
Danke, Jesus, dass du bei der Babsi bist, dass du mit dir gehst, dass sie nicht allein ist. Danke, Herr, dass sie das wissen darf und danke, dass du ihren Glauben stärken wirst und dass du sie geistlich ernährt wirst, dass du ihr all das geben wirst. Was... Und danke, Herr, dass du sie gesund und, weiter gewachsen sozusagen zu uns zurück. Danke.
Ja.
Danke, Herr, dass wir es wieder machen.
Danke. Ich stehe da für guten Schlaf und Erholung.
Ja, wirklich guten Schlaf, dass du nicht wach bleibst und dir Sorgen machst, sondern wirklich weißt, hey, Gott sieht dich, Gott hat dich, Gott sorgt für dich. Er hat dich so weit geführt bis dahin und er wird dich auch von hier aus weiterführen. Und mit einer Leichtigkeit, die dich überraschen wird. Vor deinem Lernen und auch im Alltag. Ich denke wirklich, dass das kommende halbe Jahr auch Freude bringt und nicht nur nicht Last und müde und etwas ist, was du bewältigen und überwältigen musst, sondern dass es auch eine Zeit ist, der auch der Freude ist, dass du lernen darfst, die Chance hast und dich erfreust an den neuen Sachen, die du entdecken wirst.
Ich segne deine Gedanken mit guten Gedanken, dass Gott in diesem halben Jahr noch mehr zu dir, zu ihm ziehen wird. Und ich sehe, ich bitte dich Schutz her, dass du ganz nah bei ihr bist, dass sie dieses Licht auch hineintragen kann, dass Menschen mit der Arbeit und auch mit dieser Ausbildung erkennen, du bist mit ihr. Und ich segne dich auch mit Gesundheit und mit allem, was Gott für dich bereitet hat in diesem halben Jahr. bis ja, alle Jahre dich werden.
Ich habe überlegt, soll ich noch sprechen? Ja. Na, danke. Danke für euch alle. Liebe Vignette-Familie, dass ihr mich so beschenkt habt, weil ich älter
bin. Liebe das schon.
Bis dann.
Liebe Grüße auch von den Online-Maches.
Danke.
In anderen machen es.
Da steht im 4. Mose 6, 24 bis 26. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir seinen Frieden.
Amen.
Amen.
Amen. Eine schöne Woche wünsche ich auch euch, die online dabei sind. Eine gesegnete. Bis zum nächsten Samstag.
Tschüss.
Tschüss.